Musikgespräch.
Hallo, da sind wir wieder. Ein Monat später. Ihr musstet lange, lange, lange auf uns warten. Westernhagen versus Grünemeier, zweiter Teil. Wir sitzen immer noch hier.
Das genau. Wir zeichnen beide Folgen am gleichen Tag auf. Ich glaube, das kann man sagen.
Ja, hat sich jetzt nicht viel geändert. Also einen Monat später jetzt schon lange, lange. Wenn man sich überlegt, dass wir jetzt in 10 Minuten plötzlich einen Monat übersprungen haben, schon krass.
Ja. Und die Bauarbeiten sind zumindest leiser geworden. Ja, es wurde versprochen, dass sie aufhören, aber sie sind immer noch da.
Compression.
Oh yeah.
Melodie, Harmonie, Grünemeier, soll ich gleich einsteigen ziehen? Wollen wir gleich weitermachen? Gleich
lass in Medias direkt Res, weitermachen.
Volle Suppe rein gleich.
Wir haben ja Rhythmusgruppe letztes Mal gemacht.
Gut.
Direkt weiter.
Gut, Rhythmusgruppe war ja schon insofern spannend, dass wir einerseits bei Grünemeier kein wirklich festes Schema haben und bei Westernhagen schon irgendwie auf so ein Blues, Rock'n'Roll, Blues-Bar-Schema zurückgreifen können, einigermaßen.
Also, haben wir noch gar nicht gesagt.
Ja, also habe ich jetzt mal so zusammengefasst.
Ja, komme ich gleich noch zu.
Ja, genau, also dass wir da wirklich irgendwie eher vom Bluesrock geprägt sind.
Ja, ja.
Und das ist Grünemeier halt einfach nicht. Grünemeier kommt vom Theater, Grünemeier kommt vom Klavier. Ja. Und das drückt sich auch in der Harmonie-Melodie aus. Wir haben hier ganz andere Kadenzen, klassische Kadenzen, die eher aus der Volksmusik, aus der Kirchenmusik kommen und nicht so sehr in diesem 1-4-5-1-Schema verhaften. Und wenn man sich überlegt, dass man am Klavier komponiert, dadurch auch natürlich sich einfach ganz andere Griffe ergeben.
Ja.
Ganz andere Zugänge.
Ja. Auch so. Keine Powerchords.
Keine Powerchords,
nicht so richtig spielen.
Vorhalte, ganz anders. Wir haben oft, also auch da, denkt daran, was ich in der ersten Folge gesagt habe, ich kann eine gerne Fußnote geben. Es ist nicht,
Tendenzen, ne?
Tendenzen, nicht signifikant. Ich habe jetzt nicht alle, also es gibt ja so Menschen, nette Kollegen von uns, die das Popmusikforscher, die das gerne machen.
Bis das Detail analysieren. Ja, das können wir hier nicht leisten.
Das, wie gesagt, da gibt es ganze Bücher irgendwie Döring oder so, macht das halt André oder auch, ne, also Dietmar Elfland hat es auch gemacht. Also gibt es viele, die das halt machen.
Ja.
Viel Moll, oft Moll-Dur abfolgen.
Ja.
Also wir haben so ein klassisches Alkohol zum Beispiel, E-Moll-C, E-Moll-C. Wir haben, bleibt alles anders, F-Moll, G-Moll, Astur, B-Dur. F-Moll, dann hat man Bochum, ist halt auch D-7, G-Minor, C, Sus, da hat man dann schon eine leichte Gitarrenfolge drin. F, also D-Minor, G-Minor, C, F, Chaos, A-Moll, C, D, G. Und es gibt so klassische, also das ist, also dieses A-Moll, C, G von Chaos,
ja,
ist eine ganz klassische Harmoniefolge. Die gibt es häufig und die geht dann hin in so eine Grünemeier-Kadenz, die man sowohl auch bei Vollmond oder auch zum Beispiel bei Morgenrot findet.
Ja.
Gucken wir mal, ob du das hinbekommst.
Soll ich Sachen mal vorspielen?
Wenn du das
hinkriegst? Dass man so einen Klangeindruck bekommt.
Ja.
Ich habe jetzt aber nur eine Gitarre hier und kein Piano, ne? Aber ich denke, das gibt trotzdem einen kleinen Eindruck.
Gucken wir mal, ob Vollmond, aber Vollmond ist ein bisschen kompliziert. Wir gucken mal, ob wir versuchen mal Morgenrot.
Leg mal das mal hin. So, Fis-Moll. E6. S-Moll 7, B5. Und D-Major 7. Und D6. Und dann im Refrain wechselt es zu A-Dur.
Und dann E.
E-Dur. A mit Cis im Bass und dann Desus 4 und D-Dur.
Genau. Und was man jetzt zum Beispiel auch hat bei Chaos zum Beispiel, wäre A-Moll C-G einfach, ne?
Okay, A-Moll, C-Dur und G-Dur.
Und genau, und G. Ne, C-D-G.
C-D-G, D-Dur oder D-Moll?
A-Moll, C-Dur, D-Dur, G-Dur.
Okay. Also wir befinden uns hier in A-Dorisch.
Mhm.
C-Dur.
Ja.
D-Dur.
Ja. Und G.
Und G-Dur.
Genau.
Und zurück zu A-Moll.
Also, um das nochmal zu nennen, wir können natürlich jetzt auch mal was Bekanntes nehmen. Zum Beispiel Flugzeuge in meinem Bauch ist E-Moll, H-Moll 7, F-Major 7, E-Moll.
Okay. E-Moll, H7.
F major 7.
F major 7 und E-Moll. E-Moll. Du gibst uns jetzt aber nicht, du machst jetzt nicht den Grönemeyer noch dazu.
Nein, no. Nein.
Hau genau. Flugzeuge aber in meinem Bauch.
Genau. Schönblick. und hat dann immer so eine, also was ganz interessant ist, ist zum Beispiel, es gibt bei Flugzeugen in meinem Bauch dann auch, es gibt immer so eine Hookline, so eine klassische Kadenz, ja. Das wäre jetzt in Gam-Amol GHCF7G.
Spiele ich jetzt nicht.
Ähnlich wie bei Halt mich, so eine Folge hin, quasi so eine lange Kadenzierung hin zum Refrain,
ja.
Der dann gerne in Dur steht.
Mhm, so. Und die Strophe eher in Moll. Ist auch sowas, was wir in viel Popmusik finden.
Ja, ja, absolut. Ein typisches Ding. So. Also es gibt dann einige Songs, wie zum Beispiel Halt mich, die sind klassisch in Dur gehalten. Der Weg lustigerweise auch, obwohl das traurigste Lied ist von allen. Und gerne dann auch mit einer Bridge. Und gerne auch immer mit einem kleinen Intro.
Ja.
So, Melodie, auch da geht es jetzt über den Tonumfang jetzt nicht viel weiter als ein Ozzy Osbourne. Man müsste natürlich da eigentlich den Gesang noch eigentlich rantun, aber also ja. Wir reden hier
über
von.
Über Gesang sprechen wir sowieso gleich.
Ja, ja, genau.
Noch, ne?
Also jetzt, wenn es um die Melodielinie geht, dann reden wir dort über 1,5 Oktaven. Also es ist jetzt nicht Robert Plant.
Ja. Und auch kein Freddie Mercury, oder?
Nein. So, ja. Also ich glaube, Gesang und Image, und da müsste man halt nochmal ein bisschen tiefer reingehen. Ich weiß nicht, ob es Sinn macht, an der Stelle auch nochmal kurz über die Songstruktur zu sprechen, weil die ist auch sehr simpel eigentlich.
Ja, mach das gerne.
Viel Strophe.
Ja.
Strophe, Refrain, Strophe. Ne? Strophe ja. 1, Strophe 2, Bridge, Refrain, Strophe 4, Strophe 5, Bridge, Refrain.
Also so eine klassische Popform.
Klassische Popform. Strophe 1, Strophe 2, Refrain, Strophe 3, Strophe 4, Refrain, Solo, Strophe, Refrain. Ne?
Ja.
Also, oder Strophe, Refrain haben wir auch. Strophe, ja. Refrain, Strophe, also klassisches A, B, A, B, C, A. Also auch da ist, das ist nicht sehr kompliziert.
Mhm.
So.
Hat er gerne am Ende der Strophe irgendwie so eine Hinleitung zum Refrain?
Ja,
also
ein
Pre-Chorus
ja,
so ein bisschen?
Ja, ein leichter Pre, also das ist dann eher sozusagen diese Kadenzierung, ja. Die ich meine. Das ist dann okay. Meistens so ein kleiner Pre-Chorus.
Ja.
Jetzt nicht so ausgeprägt wie bei Oasis, wo ich ja sagen würde, das ist so der
Pre-Chorus. Ist fast schon mehr die Hook als der Refrain.
Ja, ja. Richtig so. Also der Pre-Chorus wäre ja dann sozusagen, kann nichts mehr essen, kann ich nicht vergessen. Aber auch das gelingt mir noch. Also es ist sozusagen dann diese Hinleitung zum gib mir mein Herz zurück.
Ja.
Ne? Und es ist bei Halt mich ist das sehr, sehr ähnlich gestrickt. So, wobei das jetzt in dem Fall die Liebeslieder sind.
Ja.
Ja.
Ist es bei ihm so, dass der, vielleicht behandeln wir es beim Gesang noch, dass die Strophe eher ein bisschen sprechartiger ist und der Chorus eher gesungen mit langen Tönen?
Ja, kann man so sehen, ist eher Gesang, würde ich eher bei Gesang unterordnen.
Okay.
Was ganz interessant ist, ist so ein bisschen die Songstruktur und das Writing, weil er selbst sagt, dass immer erst die Musik und dann der Text kommt.
Ja.
Was bei Grönemeyer ja wahrscheinlich, bei Westernhagen ganz ähnlich ist, weiß ich nicht. Ja?
Es ist bei Westernhagen ähnlich.
Also, und das Musik und die Musik ist, das hast du auch schon festgestellt, das hatten wir auch im Vorfeld schon besprochen, ist immer studiobasiert. Also
ja.
Beziehungsweise Grönemeyer spielt Klavier oder auch Gitarre im Studio und holt sich dann meistens zwei, drei von seinen Kumpels dazu und spielt das dann halt so ein und Alex Silver ist da und dann diskutieren die halt so ein bisschen und dann wird es halt so ein bisschen eingespielt, aber das ist ganz weit weg von live. Also live ist es halt dann eine Rock-Performance meistens so. Also da wird Männer auch gerne mal vom Synthie-Pop-Hymne wird dann eigentlich zum Punk-Lied. Sehr, sehr schnell Männer meistens vorgetragen, sehr treibend, sehr rifflastig. Und ist aber sozusagen, kommt halt von der Musik und dann kommt erst der Text. Das ist halt ganz spannend, das fällt dann wieder in den Gesang, dass Grönemeyer die Art hat, also Grönemeyer erfindet quasi eine Sprache, so ein lautmalerisches Englisch und versucht sozusagen eine Melodie zu erfinden, ohne dass er Wörter benutzt. Also er redet Kauderwelsch, er macht dann halt so, also er versucht sozusagen wirklich, er bringt Töne raus, lautmalerische Töne, um sozusagen die Melodie anzupassen an dem, was an der Musik da ist. Und dann setzt er erst die Töne rauf.
Ja. Was eine Songwriting-Strategie ist, die viele machen. Ne? Also ich weiß, aber hat viel so gearbeitet, dass die erst so Kauderwelsch gesungen haben, dann quasi einen Text gefunden haben, der so ähnlich klingt wie der Kauderwelsch.
Ja, ja.
Ich weiß, dass Anthony Kiedis von Red Hot Chili Peppers teilweise so arbeitet.
Ja, 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 ja. Aber es ist sozusagen trotzdem nicht, also es ist jetzt keine Jam-Session.
Nee, klar.
Ja.
Sondern es ist sehr, sehr strukturiert und aus dem Studio heraus erarbeitet.
Ja.
Wie sieht das aus bei Westernhagen? Okay, du hast jetzt schon über Gesang und über Songwriting-Prozesse und so gesprochen. Da vielleicht ja, ähnlich.
Nicht über Gesang, aber
Aber wenn wir auf Melodie-Harmonie schauen, dann sieht es schon sehr anders aus.
Ja.
Was, glaube ich, auch daran liegt, dass, also zum einen genrebedingt, er eher vom Bluesrock kommt, aber auch vielleicht damit zusammenhängt, dass er eher von der Gitarre aus komponiert. Das ist einfach sein erstes Instrument. Er spielt auch, wie man auf vielen Live-Aufnahmen hören kann, sehr, sehr gut Mundharmonika. Und er spielt auch ein bisschen Schlagzeug, ein bisschen Klavier und so. Die Sachen, mit denen er auf der Bühne ist, ist dann, wenn er ein Instrument spielt, in der Regel Gitarre und Mundharmonika. Die Stücke von Westernhagen sind überwiegend Stücke in Dur. Fast ausschließlich.
Also die Frage ist, ob bei Grönemeyer, ob das wirklich Mollstücke sind. Also sie beginnen gerne mal
in Moll. Ja, aber Strophe in Moll und Refrain in Dur, so, ist ja schon eine Tendenz. Finden wir bei Westernhagen gar nicht so sehr.
Nein.
Vielfachen Pendeln zwischen Tonika, Subdominante, Dominante, teilweise auch noch dann die verdurrte dritte Stufe um Halbton erniedrigt. Also als Beispiel, wenn wir uns in A-Dur befinden, taucht auch mal ein C-Dur da drin auf. Oder gerne auch die erniedrigte siebte Stufe, wenn wir in A-Dur sind, beispielsweise in G-Dur auch mal als Akkord. Das sind aber alles typische Blues- und Rock- und Rock'n'Roll-Akkorde.
Du findest so einen Song wie Es geht mir gut in der Art und Weise, in der gesamten Struktur, findet man auf, auf 23 Grönemeyer-Alben nicht.
Ja. Und ich weiß gar nicht, ob ich das jetzt groß anspielen muss, weil es fast so selbsterklärend ist. Teilweise auch tatsächlich Songs, die komplett auf so einem klassischen 12-Bar-Blues aufbauen.
Na komm, eins.
Na gut. Ich glaube, Sexy geht zum Beispiel so, ne? In D-Dur.
Ja, und Ende halt. Ja.
Ne, das haben wir D-Dur, C-Dur. G-Dur.
Ja, wie gesagt, und findest du wirklich bei fast ganz Grönemeyer nicht.
Ja. Und so. Ich bin auch wieder seine Top 10 Spotify-Songs durchgegangen. Hierbei auch so typische Gitarrentonarten, in denen die Sachen geschrieben sind. Ne? Willenlos in A-Dur, Freiheit in C-Dur, Sexy in D-Dur, Weil ich dich liebe in C-Dur, Wieder hier in C-Dur, Lass uns leben in G-Dur, Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz in G-Dur, Mit 18 in A-Dur, Freiheit in der Live-Version, wie im Studio in C-Dur und Es geht mir gut in D-Dur. Also wir haben hier vier Tonarten, ne? A, C, D und G als Grundtonarten.
Klar, also wenn man sich, also ich will jetzt nicht irgendwie, also wir werten ja nicht.
Genau.
Aber ich sag mal so, E-Moll, H-Moll 7, F-Major, E-Moll, das ist schon, also so, ne? D-Moll 7, G-Moll zu D-Soll, C-Sus, F, also das ist alles
ein bisschen komplexer.
Ja. Es liegt aber einfach anders. Also es ist so, wenn du am Klavier das bist, ist es wahrscheinlich gar nicht viel schwerer.
Genau, und dazu muss man sagen, ne, das, also Blues lebt einfach von diesen Akkorden.
Mhm.
Und auch da, finde ich, kommt ja die klassische Harmonielehre an ihre Grenzen.
Ja.
Weil natürlich ne, die Frage, ist denn jetzt der Blues tatsächlich ein klassischer Dur-Blues, finde ich gar nicht so leicht zu beantworten ist, weil du eben die Blue Notes hast, du hast die Terz, die irgendwo zwischen Moll und Dur-Terz. Du
kannst ja auch nicht die Virtuosität eines B.B. King beurteilen an seinem Gitarrenspiel.
Nee, und dich beschweren, dass er im Song nur drei Akkorde hat.
Ja, also das funktioniert nicht.
Genau. Hinsichtlich der Gesangsmelodien ist es so, dass Westernhagen vielfach so kurze Phrasen hat, die aus so drei bis fünf Tönen sich zusammensetzen.
Ja.
Irgendwie solche Geschichten. Er hat viele Tonwiederholungen in seinen Melodien drin. Wenn wir uns jetzt irgendwie Sexy als, also ohne Text mal singen, dann hört man es immer ganz gut, wie viele Tonwiederholungen da drin sind. In der Strophe. So. Das ist quasi, das ist die Gesangsmelodie. In den Refrains dann ein bisschen melodiöser, aber auch gar nicht so super, super virtuos. In der Regel auch keine großen Melismen. Was interessant ist, vom Rhythmus her ist der Gesang bei ihm relativ synkopisch auch.
Ja.
Also vielfach irgendwie eine Betonung von der Eins und oder eine, die Eins vorgezogen und so. Das heißt, hier auch so ein Blues-Rock-Beat-Einfluss, der hörbar wird in der Melodie und insgesamt auch ein sehr rhythmischer Gesang. Das Ganze wird gerne ergänzt durch Background-Chöre, gerne von Frauen gesungen. Vielfach auch Bläsersätze noch mit
stark
drin.
Stark gibt's gar nicht bei Grönemeyer, ja. Ne? Also Bläsersätze, aber ganz, ganz, also bei ja, die Härte, wenig, aber ja. Ja.
Und dann natürlich viele Gitarren-Soli zwischendurch. In den 80ern auch gerne mal ein Saxophon-Solo.
Habe ich, glaube ich, bei Grönemeyer nie gehört. Weißt du nicht, oder ob da irgendwann mal eine Frau im Background singt?
Nee, weiß nicht. Kann ich mich auch nicht dran erinnern. Ja, das ist so meine Analyse von Melodie-Harmonie. Und dann würde ich auch das meiste Weitere beim Gesang dann ansprechen, was ja interessant ist. Aber kurz auf die Songstruktur,
oh ja,
weil wir es bei dir gerade abgehakt haben für Grönemeyer.
Wir wollten noch nicht mehr bohren jetzt
ja,
in der zweiten Teil.
Ja, bohren immer noch weiter.
Ja, ja. Ja, ein Monat schon.
Nein, noch nicht. Zum Glück nicht. Achso, weil
jetzt hat er das verstanden.
Ja. Ja. Der Groschen fällt langsam heute.
Ja, ja.
Gibt's auch nicht mehr den Groschen.
Nee, gibt's auch nicht mehr.
10 Pfennig waren das
ja,
früher.
Ja, Cent, die Cent viel langsam bei dir.
Ja. Zur Songstruktur bei Westernhagen. In der Regel sind's auch klassische Strophenlieder, bestehend aus Strophe, Refrain und am Ende nochmal eine Bridge und wieder ein Refrain. Keine großen Abweichungen davon in all seinen Liedern. Gerne der Refrain mit großer Mitsingbarkeit. Wenig Pre-Chorus-Arbeit, die dann zum Refrain hinführt, sondern oftmals tatsächlich eine Strophe, die irgendwie auf, ich möchte gar nicht sagen Riff basiert, weil Riff fast schon irgendwie zu melodiös ist, sondern auf so einem rhythmischen Pattern basiert und dann kommt direkt im Anschluss daran ein Refrain zum Mitsingen.
Und dann kommen wir ja gleich zum Gesang. Weil das hast du ja schon angesprochen.
Jetzt
und weil
nämlich.
Hier haben wir, glaube ich, nämlich in beiden Fällen, bei Westernhagen und bei Grönemeyer, eigentlich die, neben dem Text bei Grönemeyer sicherlich, da kommen wir auch noch zu, die Signifikanz und das Entscheidende und den wieder
auf jeden Fall.
Den Wiedererkennungsmerkmal. Oder das, den Wiedererkennungsmerkmal.
Das Wiedererkennungsmerkmal.
Tief im Westen.
Also ich glaube, keine Gesangsart ist so oft parodiert worden in Deutschland wie die von Grönemeyer.
Genau, und weil das sind diese melismatischen, dieses Gejaule. So. Also es gibt ja. Sozusagen auf dem Live-Album der Epilog, das Outro von Ich hab dich lieb auf dem Live-Album ist ein einziges. Also er sozusagen er jault das zu Ende, dieses Lied. So, und es ist ja immer, ob das jetzt, es ist immer dieses, ne? Es ist auch ja. Das im Flugzeug
so,
in meinem
so
Bauch.
So gerufen,
ja. Ja, ja, es ist immer, also er hat immer so ein drin oder also ja. Er hat immer so eine.
Woher kommt das? Gibt's
nein, es ist so sein Ding.
Gibt's eine US-Vorlage,
nein,
wo er sich
ich
das abgeguckt
nicht, wann. So, und es ist, dadurch ist es, also es ist gesprochen, es ist gedrungen, es ist verschluckt, es ist gerufen. Aber es ist das Signifikante sind halt diese melismatischen, diese überbordenden Legato-Bögen im Lautmalerischen, wo es halt quasi um nichts geht. Und das ist ja dieses Tief im Westen, hat das ja so ein bisschen begründet. So, davor hat er wenig damit gemacht. Also, das hat er auch so ein bisschen mit angefangen.
Ja.
Und das wird ja dann auch gerne dann vom Publikum aufgegriffen, ne? Also wenn er sagt, tief im Westen, dann macht das Publikum. So, also das ist sozusagen sein Signature-Move.
Ja.
Und es ist dann dazu, es ist sehr deutsch.
Ja.
Also es ist sozusagen, es ist nicht der krasse Reibeisen-Westernhagen, wo man auch mal noch dazu kommt, aber es geht trotzdem in dieses sehr Deutsche, in dieses sehr Harte. Also er betont und redet sehr deutlich und sehr stringent. So. Also es ist für den Engländer klingt es halt wie so eine leichte deutsche Parodie, weil er sehr hart ist dabei, ne?
In seinem Sprechen.
So, ja. Ne? Und das ist natürlich, und es hat eine gewisse Härte.
Ja.
Und eine gewisse Schroffheit.
Dass es funktioniert, ist eigentlich ein Wunder, oder?
Ja, es ist in der Tat sehr besonders. Wobei ich jetzt, also ich würde da jetzt erstmal einen Punkt machen, weil ich finde, dass ja bei Westernhagen, wenn man jetzt irgendwie sowas so wie sexy oder so oder etc. oder das ist ja dann teilweise noch krasser, teilweise.
Ja. Gut, kommen wir zu Westernhagen und seiner Stimme. Was ich beim Hören seiner Alben gehört habe, hinsichtlich seiner Arbeit mit Stimme, ist, dass er auf den ersten drei Alben sehr anders singt als auf den Alben danach. was für mich bedeutet, dass dann die Art und Weise, wie er mit seiner Stimme ab dem vierten Album arbeitet, etwas sehr Bewusstes ist, ein sehr bewusster Umgang mit der Art und Weise, wie er singt. Wir wissen von Westernhagen, dass er Gesangsunterricht genommen hat. Und wenn du dir die ersten drei Alben anhörst, da hat er so ein bisschen das Growlige,
ja,
Kehlige mit drin, wofür er später, glaube ich, bekannt wird. Aber das nutzt er gar nicht so häufig. Er singt vielfach in höheren Lagen. Für mich klingt er auf den ersten drei Alben eher wie so ein Mix aus dem jungen David Bowie und Bruce Dickinson von Iron Maiden. Ja, also wirklich in einem hohen Falsett mit Vibrato teilweise, Töne lange gehalten. Also eine ganz, ganz andere Arbeit mit Stimme auf den ersten Alben, als er das dann ab Album 4 macht. Was mich total umgehauen hat, weil ich die ersten drei Alben gar nicht kannte und auch die Lieder davon nicht so sehr, zumindest nicht die, die in so eine Richtung gehen. Ab dem vierten Album eigentlich keine Arbeit mehr mit Falsett. Weniger langgehaltene Töne, eher rhythmisches Sprechen und eine Art zu singen, wie sie eher aus dem Bluesrock kommt. Vielleicht eher noch ein bisschen orientiert an Mick Jagger, aber eben vielfach auch orientiert an schwarzen Musikern. Dieser typische Growling-Sound, wie man ihn vielleicht von Joe Cocker oder so teilweise auch kennt, ja, ist etwas, was ich im deutschsprachigen Bereich eigentlich bei keinen Musikern so ausgeprägt kenne, wie das bei Marius Müller-Westernhagen, ja, der Fall ist. Und es ist auch eine Gesangstechnik, da muss man ganz schön aufpassen, dass man sich die Stimme nicht kaputt, ja, macht und weiterhin irgendwie gut und sauber intoniert, weil du relativ viel Druck aufbauen musst und vielfach mit deinem Kehlkopf und dem Rachenbereich arbeiten musst. Meine Theorie hierzu, und hier geht's jetzt langsam Richtung Image, meine Theorie dazu ist, dass er bewusst auch mit dem Imagewandel, der ab Album 4 stattfindet, auf diese Klangfarbe setzt. Und da wir erst später über Image sprechen, möchte ich hier kurz einmal droppen, dass ich diese Art von Stimmklang, mit der er da arbeitet, auffasse als etwas, was typisch für Rockmusik ist, als etwas, was einen typisch maskulinen Stimmklang auszeichnet. Ich habe hierzu ein Zitat von Shepard aus seinem Buch von 1991, wo er das Ganze als Cockrock-Vocal-Sound beschreibt. Und ich lese mal das englische Zitat kurz vor. The typical cock rock vocal sound is hard and rasping, produced overwhelmingly in the throat and mouth, with a minimum of recourse to the resonating chambers of the chest and the head. The sound relies on a highly constricted use of the vocal cords, presumably reproducing physiologically the tension and experiential repression encountered as males engage with the public world. Was Shepard hier macht, ist, dass er diese Art von Stimmfarbe quasi mit bestimmten Artikulationen von Maskulinität in Verbindung bringt, was für mich dann auf das Image und die Image-Neuorientierung ab dem vierten Album bei Westernhagen ziemlich genau zutrifft. Sprechen wir später noch zu. Das bedeutet, hier wird über die Stimme auch Maskulinität, Sexualität, eine gewisse Form von Stärke performiert. Und wir haben einen rauen Klang. Klangproduktion ist im Hals und im Mund vorwiegend angelegt und wenig Resonanz im Brustraum und Kopf, wenig langgehaltene Töne etc., was so ein wenig zum Markenzeichen von Westernhagen wird. Das Ganze verknüpft auch so ein bisschen mit vielleicht so dem Klang der Anstrengung, dem Klang der Arbeit. Auch hinsichtlich Image lässt sich das in Verbindung bringen.
Spannend,
mit,
ja,
Klassenzugehörigkeit, ja, im Sinne von die geschrieene, gepresste Stimme ist die Arbeiterstimme. Ich denke ja auch an jemanden wie den vorhin schon angesprochenen Boss. Bruce Springsteen.
Ja, ähnlich, ja.
Der quasi auch diese gepresste, angestrengte Stimme hat, ja, und damit auch verknüpft eine gewisse Form von Männlichkeit, eine, ja, gewisse Form von Klassenzugehörigkeit.
Ja. Ja. Ja.
Das Arbeiten tatsächlich hörbar machen.
Was spannend, spannend.
Ich sehr interessant finde bei Westernhagen und tatsächlich so, deswegen hebe ich das so hervor, so aus dem deutschsprachigen Bereich gar nicht viel kenne.
Gar nicht. Also, wir müssen ein bisschen durch die Themen,
ja,
hoppen.
Ja.
Weil wir haben
dazu
noch
kurz Ambitus, ja, von seiner Stimme, großer Ambitus. Schon ohne, dass ich jetzt diese Falsettstücke mit reinnehme, die ich vorhin angesprochen habe, haben wir auch bei den Stücken, die er quasi mit dann der maskulin oder mit der neuen Stimmfarbe singt, ein Ambitus von über 2 Oktaven. Also es geht runter bis zum großen G, aber auch mal zum eingestrichenen A. Also hier auch den Stimmbereich des Tenors voll ausgenutzt, aber eben auch geht er gerne mal darunter und auch mal darüber. Ansonsten aber, also er kann das, er kann diese Töne singen in der Tiefe und in der Höhe. Ansonsten aber interessanterweise überwiegend in einem mittleren Bereich, in dem er sich bewegt. Mhm. Das heißt, ich sag mal so zwischen kleinem C und eingestrichenem C.
Also das Gejaule von Grönemeyer geht natürlich dann über diesen Ambitus, also Gejaule klingt jetzt ein bisschen diskreditierend, aber dieses geht dann ein bisschen darüber hinaus.
Ja.
Aber es ist sehr emotional, es hat einen anderen Kontext. Also da können wir gleich von weiß ich nicht, wir müssen mal Text und Image zusammenfassen. Wir müssen ja, ein bisschen Aufnahmesound können wir eigentlich skippen, weil darüber haben wir eigentlich irgendwie genug gesagt.
Haben wir eigentlich überwiegend drüber gesprochen, ja. Ja, dann lass uns Texte und Gesang zusammen machen.
Also.
Texte und Image.
Ja, weil Texte
das
und Image.
Grenzt, also, das schließt an den Gesang gut an.
Ich denke, Grönemeyer gilt als was Grönemeyer erfunden hat, und da ist er ja wirklich als eine Stilikone in Deutschland.
Ja.
Und das liegt vor allen Dingen an seinem Image und an seinen Texten, weil er verkörpert die Ehrlichkeit, die Wahrhaftigkeit, die Glaubwürdigkeit, das und das vom Herzen kommen. Ja. Also,
ob das so ist, sei mal dahingestellt.
Aber das ist sozusagen das, was Grönemeyer letztlich auszeichnet. Und das fing natürlich an mit Bochum. Und das ist in der Form, in der Art und Weise, wie er diese Stadt besingt, auch einzigartig in der Zeit gewesen, weil er dieses Deutsche verkörpert, also dieses Zwischenspiel zwischen Kritik an Deutschland, was er ja dann auch in seiner politischen Karriere oder in seinen politischen Statements ab 2001 immer wieder durchklingen lässt, dass er sozusagen eine sehr, sehr starke Hassliebe zu diesem Land hat. Also er, wobei auf dem Live-Album heißt, also das Bochum fängt ja an mit "Du bist keine Schönheit", und auf dem Live-Album hörst du halt einfach nur "Das ist keine Schönheit". Das ist so genuschelt, du verstehst eigentlich gar nichts. So. Er ist da klarer auf dem Studioalbum. Es ist existenziell in vielerlei Hinsicht. Das drückt sich auch in seiner Bühnenperformance aus, die sehr, 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 sehr anstrengend ist. Also da macht er Mick Jagger Konkurrenz.
Ja, bewegt sich viel.
3,5 Stunden rauf und runter. Er hat dadurch auch, er hat textlich Flugzeuge in meinem Bauch, wie ich so schön mal gehört habe, ich zitiere jemand anderes, aber ich habe es mir mal geklaut, ein eigenes Idiom erfunden in seinen Texten.
Sehr bildreiche Sprache.
Sehr bildreich. Bei ihm, Schattenblick, ne? Dein Lächeln ist gemeint und so, ne? Oder wie heißt das nicht? Schattenblick? Oder und was ganz noch, Schatten im Blick, dein Lachen ist gemeint.
Ja.
Ist gemalt. Dein Lachen ist gemalt. Ja. Dein Lachen
du hast Texte gemalt. Mitgebracht.
Willst deine Gedanken vorlesen? Sind nicht mehr mir. Steige es mich mechanisch, völlig steril. Ja, ich möchte ein paar Texte vorlesen, weil es dann auch, du hast über Collagentechnik geredet. Ich finde, es geht dann teilweise auch so ein bisschen ins Dada schon fast.
Im Vorgespräch habe ich über
Collagen gesprochen. Genau, im Vorwege. Dass es halt schon so ein bisschen fast, wie gesagt, ins Dada geht. Es gab da mal, weiß nicht, hast du den Vortrag von Barbara Hornberger gehört, 2012 in Basel
nein,
über Fehlfarben?
Nicht, nein.
Über ein Jahr, weil ja auch viel, liebe Grüße, weil viel, auch NDW sehr viel Dada hat.
Ja.
Später, also ich lese das jetzt nur mal vor und du sagst mir mal, was das bedeuten soll. Ja. Thron über Konventionen. Das Leben kommt von vorn. Stehst unter einem hellen Stern. Verträum dich in deinem Traum, verlass dich auf Raum und Zeit. Du gehörst zum festen Kern. Trockne die Tränen, ziehe deine Kreise, der stille Weg. Folge dem Sonnenaufgang leise und tanz den Tanz auf dünnem Eis. Fordere das Gefühl, durchquer den Hades zum Ziel. Surf auf dem Scheitelpunkt des Nichts, erwarte viel, lebe für den Transit. Zwing das wahre Geschick, ein Silberstreifen am Horizont. Stell die Uhr auf Null. Wasch den Glauben im Regen. Also, ne?
Ja, es sind so kurze Phrasen, die, glaube ich, in ihrer Gesamtheit Assoziationen hervorrufen. Wahrscheinlich auch sehr, sehr frei sein sollen.
In ein der Text, der sehr berühmt ist. Ja. Ich lese nur bis zum Refrain vor.
Ja.
Momentan ist richtig, momentan ist gut. Nichts ist wirklich wichtig, nach der Ebbe kommt die Flut. Am Strand des Lebens, ohne Grund, ohne Verstand. Ist nichts vergebens, ich baue die Träume auf den Sand. Und es ist okay, alles auf dem Weg. Und es ist Sonnenzeit unbeschwert und frei. Also,
was will er uns damit sagen?
Dann kommt die Zeile, und der Mensch heißt Mensch, weil er vergisst und weil er verdrängt und weil er schwärmt und stehlt, weil er wärmt und wenn er erzählt. Fair enough. Und dann kommt, und weil er lacht, weil er lebt, du fehlst. Also es sind Kontexte, die dann auch einfach gebrochen sind, die man sich zusammenreimen kann. Ich möchte noch ein Wort, also er hatte immer auch politische Lieder.
Ja.
Aber auch nicht so politische Lieder. Er hatte immer auch Lieder drin wie...
Das ist nicht dritte Wahl oder so.
Ja, er hatte immer Lieder drin wie Currywurst oder Mambo, ist ja einer meiner persönlichen Lieblingssongs, wo er im Grunde genommen eigentlich nur beschreibt, wie ein Mann in seinem Auto einen Parkplatz sucht.
Ja.
Toll, ne? Also in seiner Einfachheit. Aber lass mich kurz was noch zu den Liebesliedern sagen, weil ich denke, die sind sehr signifikant. Spannend ist hier, dass sie immer das Sujet des einsamen Mannes bedienen. Also das kennt man ja auch aus dem Chanson, aus dem französischen Chanson.
Schreibt er viel aus der Ich-Perspektive?
Er schreibt viel aus der Ich-Perspektive, aber ob das jetzt nun Flugzeuge in meinem Bauch sind oder deine Liebe klebt oder kein Verlust. Es ist der einsame Mann oder zum Beispiel auch bei Halt mich, also diese komplette Hingabe, die da drin steckt. Also dir willenlos ergeben, finde ich bei dir Trost. Also es ist der Mann, der Trost bei der Frau sucht, der Mann, der sich an die Schulter der Frau, ich hab dich lieb, einer der schönsten Songs, der nebenbei bemerkt eine sehr spannende Dramaturgie hat, der immer wieder sagt, warum bist du nicht bei mir geblieben? Also es ist sozusagen das Sujet des einsamen Mannes. Ne?
Ja.
Und last but not least natürlich mit Der Weg, der Song, der den Tod seiner Frau besingt. Ich habe dir das schon ein paar Mal erzählt. Ich habe in diesem Song jetzt bestimmt 15 Mal gehört oder 20 Mal oder 25 Mal im Vorfeld dieser Sendung, und ich habe es nie geschafft, meine Tränen zurückzuhalten, wenn ich mich darauf eingelassen habe. Also
er geht so tief
unter die Haut. Also klar, du kannst ihn hören so als Doodle, so, aber wenn du dich sozusagen, also spätestens bei der Zeile hast ihn nie verraten, deinem Plan vom Glück, was gegen Ende dann kommt, kann ich die Tränen dann auch irgendwann nicht mehr halten. Und hier denke ich, also das ist sowieso vom Image, ist halt, also ob das jetzt schon stimmt oder nicht, ist das trotzdem auch in der Art und Weise, wie es vorgetragen ist, also was dieses Gesamtkunstwerk betrifft, insofern einzigartig, weil es halt wirklich weit weg von artifiziell ist. Also das habe ich in der Form auch, was zu Emotionalität, kommen wir nochmal zu Impact vielleicht später kurz, selten bei einem deutschen Musiker erlebt. Also es gibt schöne Lieder von Westerhagen, es gibt schöne Lieder von Lindenberg, es gibt schöne Lieder von Die Ärzte, von den Hosen, weiß der Geier was. Aber diese Intensität dessen, was Grönemeyer dort performt, habe ich so in der Form, halte ich für signifikant und einzigartig.
Im deutschsprachigen Bereich ist schon schwer. Ja. Weil dazu natürlich auch quasi das Image von einer gewissen Wahrhaftigkeit gehört. Schwer. Kann ich kaum was hinzufügen. Man muss natürlich auch sagen, dass dieses Mensch-Album, was ja ein Wahnsinns-Comeback für ihn war, ohne dass er es vorher komplett abgeschrieben war, aber das war ja ein unglaublicher Hit in den 2000ern.
War gar nicht abgeschrieben. Also 93 hatte er ja schon den Peak, aber danach war er ja beide nichts.
Genau, er war ja weiter am Start, aber das war so ein Ding, ne, nachdem seine Frau verstorben ist, wo er ja auch gesagt hat, das verarbeitet er auf diesem Album mit. Hat er dann mit Mensch als Single-Auskopplung, was quasi ein bisschen schneller ist, aber auch mit Der Weg ja zwei Riesenhits gehabt, die damals im Radio rauf und runter liefen. Und das eben verknüpft mit dieser Erzählung, seine Frau ist verstorben. Und es ist quasi auch ein persönliches Album dadurch. Ja, hat er unglaublichen Erfolg gehabt. Und berührt mich auch.
Ja.
Der Weg, also finde ich wirklich auch traurig.
Und er weint fast selber auf der Bühne, wenn er es performt.
Immer noch.
Ja.
Krass.
Also.
Okay. Kommen wir zu Westernhagen und seinen Texten. Sehr anders als bei Grönemeyer. Ich lese mal ein paar Texte vor. Mit 18 rannte ich in Düsseldorf rum, war Sänger in einer Rock'n'Roll-Band. Meine Mutter nahm mir das immer krumm, ich sollte was Seriöses werden. Wir verdienten 400 Mark pro Auftritt für eine Rolling Stones Kopie. Die Gitarren verstimmt, doch es ging tierisch los und wir hielten uns für Ginnies. Eine weitere Impression. Die Uhr zeigt Mitternacht, die Kneipe hat zugemacht. Ich bin ganz schön betrunken, ich hatte mit Katrin Krach. Ich halte ein Taxi an und gebe die Adresse lallend an. Er guckt mich blöde an, der Taximann, doch dann fährt er an. Das könnte ähnlicherweise noch weitergehen. Er ist sehr direkt, sehr bildlich bei dem, was er beschreibt. Die Texte von Westernhagen schildern vielfach Alltagssituationen, entweder aus einer Ich-Perspektive heraus, wo er Geschichten erzählt, die teilweise sich ähnlich zugetragen haben, teilweise aber auch erfunden sind. Oder er erzählt über andere Personen und deren Alltag. Was wir nicht haben im Vergleich zu Grönemeyer, sind irgendwie diese sehr abstrakten, collagenhaften, bildgewaltigen Texte, sondern es ist quasi immer aus einer einfachen Sprache heraus eine Geschichte erzählt. Und wirklich sind oftmals so Geschichten, die er erzählt. Ne?
Ja, ich finde ja so einen Song wie Es geht mir gut oder so, finde ich ja wirklich putzig.
Ja, genau. Und Refraintext ist dann nur, es geht mir gut,
es geht mir gut.
Es geht mir gut, es geht mir gut.
Aber Westernhagen im Vergleich zu Grönemeyer derb. Hier und ganz da genau. Immer war wieder ein derbes Wort.
Ganz genau.
Bei Grönemeyer ist ja
FSK 0.
Ja.
Und bei Westernhagen tatsächlich auch dann seine Texte teilweise Anlass zu Skandalen, um jetzt mal auf eine inhaltliche Ebene zu gehen oder über Themen zu sprechen, jetzt jenseits von wie erzählt er. Vielfach Beziehungen zwischen Mann und Frau, die er aufgreift. Gerne stellt er sich als so den harten männlichen Macker auch dar, der irgendwie die viele Frauen hat. Er singt gerne über seinen, Zitat, Schwanz. Mhm. Taucht auch vielfach, also das Wort taucht vielfach in Liedern auf. In den 80ern verwendet er auch vielfach das N-Wort, was er heutzutage in Live-Versionen dann rausnimmt und durch Schwarze ersetzt.
Ich habe Westernhagen laufen lassen.
Ja.
Und mein Sohn horchte auf und fragte sich, wann hat er das gesungen? Ja. So, also das ist sozusagen wirklich eine Frage, die, also gerade wenn es um das N-Wort geht, die aufkommt.
Ganz genau. Und ich denke, dass er das auch heutzutage begründen würde. Und Auseinandersetzung mit Rassismus und so ist heutzutage eine andere als vor 40 Jahren. Und ich denke, dass es damals von ihm nicht rassistisch intendiert war, sondern, auch wenn das Wort rassistische Implikationen mit sich trug, eher zu verstehen war als quasi so ein Gossenslang, den er so mit reinnimmt und so ein bisschen das Rotzige, Provozierende, was er eben oftmals in seinen Texten drin hat. Er ist in seinen Texten ein bisschen politisch manchmal, aber nicht sehr stark. Es geht mehr um eine Art von liberalem Lebensgefühl, was er oftmals in seinen Liedern beschreibt. Und er ist später dann ja auch in die USA gezogen, nach New York, was auch erklärt, weshalb er so internationale Bands hat, mit denen er da arbeitet. Und für mich passt das aber auch zu so einem Lebensgefühl, dass er sagt, okay, er geht in das Land, was wahrscheinlich am ehesten irgendwie individuelle Freiheit symbolisiert.
Damals?
Damals. Mittlerweile lebt er wohl in Berlin, ob das stimmt.
Ja, Grönemeyer auch, auf jeden Fall. Und ich weiß, wo Grönemeyer wohnt.
Ja, aber der wohnt auch in London, glaube ich, nach wie vor teilweise, oder?
Herbert wohnt hier jetzt.
Nur hier?
Ja, ich habe ihn getroffen.
Weil er war lange Zeit in London.
Ja, er war lange Zeit in London, aber lebt seit einer ganzen Weile schon wieder hier.
Okay.
Also nicht persönlich getroffen.
Ja.
Also doch persönlich getroffen, aber nicht.
Aber nicht zum Meeting und Quatschen.
Nein. Nicht auf mich zugekommen, bei der Daniel.
Ja, also sehr vulgär teilweise bei Westernhagen, wobei das aus einer heutigen Perspektive, mal abgesehen vom N-Wort, nicht mehr so vulgär wirkt.
Nein,
wenn du mal Scheiße
reden,
in einem Wort hast oder Schwanz oder so.
Wir haben hier eine Versus-Folge. Also
ganz
Vergleich,
genau.
Ja.
Und natürlich, wir reden hier über die 70er und die 80er,
ja,
wo das Ganze natürlich auch noch ganz anders aufgeladen war. Genau, Themen, sexuelle Beziehungen, Liebe, positive Lebensweisheiten, habe ich schon gesagt, Alltagserfahrungen. Es geht vielfach um Alkoholkonsum. Das Lied Johnny Walker haben wir in Folge 1 schon einmal angesprochen und teilweise auch um Verhältnis zu seinen Eltern, aber in der Regel nicht um harte Drogen oder so etwas. Und er selbst sagt, er hat früher ein bisschen gekifft und hat mal einen LSD-Trip geschoben, aber ansonsten Nikotin und Alkohol als Drogen präferiert.
Das ist ja nebenbei bemerkt ganz spannend. Ne? Also ich meine, Grönemeyer ist ja auch der mega Sauermann.
Ja.
Also gibt's ja nichts.
Nichts, was an die Öffentlichkeit gelangt. Ne? Und ich glaube, bei Westernhagen, es ist fast so eine Parallele zu Beatles, Stones, wobei die jetzt beide keine Saubermänner waren, aber die Beatles waren ja so ein bisschen die eigentlich den Arbeiter-Background hatten und sich dann inszeniert haben als die braven Jungs. Bei den Stones war es ja andersrum, die aus dem bürgerlichen Milieu kamen und sich so rau inszeniert haben. Ja. Und so ähnlich macht es Westernhagen auch. Der kommt aus diesem bürgerlichen Milieu und inszeniert sich so ein bisschen rauer, als er wahrscheinlich eigentlich ist.
Jetzt haben wir gar nicht über Männer gesprochen, ne? Was ja eigentlich irgendwie so der Song von Grönemeyer ist, der aber das Problem ist...
Ja, lass uns das machen.
Ja, kurz. Wir haben nicht mehr so viel Zeit. Lustigerweise ist Männer einfach kein klassischer Grönemeyer-Song. Also Männer steht sozusagen in seiner Ambiguität, sage ich jetzt mal, ist der outstanding im Vergleich zu anderen Songs von Grönemeyer. Also der Song Männer ist trotzdem so signifikant, dass ich sage, damit hat er einen Meilenstein gesetzt, 84. Also 84 sozusagen auf so eine souveräne Art und Weise toxische Männlichkeit zu beschreiben, ohne dabei jemandem weh zu tun. Ich habe hier mal ein schönes Zitat von der Medienwissenschaftlerin Luise Heitz, die schrieb, ich zitiere aus Wikipedia Luise Heitz, dass Männer die Ambivalenz eines männlichen Souveränitätsphantasmas besinge und sich über das Klischee harter Männlichkeit lustig mache, ohne dabei für Männer richtig unangenehm bzw. zu einem Verrat an der Männlichkeit zu werden. Also das ist sehr schön beschrieben, weil man kann sich einerseits mit diesem Song total gut identifizieren als Mann, andererseits aber halt auch genau diese Schwächen und genau diese offene Frage, wann ist ein Mann ein Mann? Da findet man sich trotzdem dann auch wieder sozusagen. Ja. Also einen Song zu machen, der so in diesem Spannungsfeld steht, ist fantastisch.
Ja.
So, und ohne Grund, auch nicht ohne Grund einer seiner größten Hits.
Ja, und das finde ich auch dann interessant hinsichtlich Westernhagen, der zum einen sich so ein bisschen als Macker präsentiert, ne, viel über Sex singt, einer seiner größten Hits heißt Sexy. Gleichzeitig spielt er aber schon auch mit anderen Formen von Sexualität und Geschlechtern, die jetzt jenseits irgendwie Heteronormativität und Heterosexualität liegen. Auf dem Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz-Album ist im Hintergrund, sind zwei Männer zu sehen, was man deuten kann als ein homosexuelles Pärchen. Er spricht sich in Interviews, aber auch in Musiktexten vielfach aus für die Rechte von Schwulen und Lesben. Und ist, glaube ich, deswegen habe ich vorhin gesagt, ist nicht so politisch, aber steht für so eine gewisse Liberalität. Mhm. Ist da, glaube ich, eigentlich sehr liberal und würde wahrscheinlich auch so eine toxische Männlichkeit stark kritisieren und hat das dann vor allem im Alter auch immer stärker gemacht.
Zu sagen, Männer können alles, Männer kriegen einen Herzinfarkt, ist natürlich einfach so, ist einfach super. So. Ja. Also, ne?
Wobei natürlich, wo du sagst, er ist nicht typisch Grönemeyer, was vielleicht ein bisschen typisch an dem Text ist, ist, dass er schon auch diese Bilder aneinander reiht. Ne? Ähnlich, was er bei Mensch ja irgendwie im Refrain auch macht, ne? Der Mensch heißt Mensch, weil, und dann zählt er das immer auf und da zählt er quasi auf, Männer können das und das oder sind das und das.
Lass uns über Impact reden.
Sehr gerne. Impact und Erfolg.
Ja, Erfolg können wir relativ schnell abhaken bei Grönemeyer. Erfolgreichster deutschsprachiger Musiker aller Zeiten. Beliebtester Musiker aller Zeiten. Ja, also nur mal um so ein paar Zahlen zu nennen. 3 Millionen, 11 mal Platin, 147 Wochen auf 1 Bochum.
Ja.
Ausrufezeichen. 3,6 Millionen Mensch eingespielt, 12, dann noch 1 Million, 1,9 Millionen, also das ist, Punkt.
Alles Million-Sellers.
Punkt, ja. Und wie gesagt, hatte ich vorhin auch schon gesagt, oder beziehungsweise letzten Monat, ab Bochum jedes Album auf Platz 1.
Ja.
Außer die englischsprachigen, er hat auch ein paar englischsprachige, die so, ja, ich sag dazu nichts, hört mal rein. Reim dich oder ich fress dich.
Ja, gut. Westernhagen, kleiner Nachtrag noch zum Image. Er hat zu Beginn dieses Imagewechsels hin zum harten Kerl zum Album Mit Pfefferminz bin ich dein Prinz. Da hat er sein Image auch verfestigt in den Filmrollen, die er gespielt hat. Also da spielt er eben auch teilweise so ein bisschen den kleinen Rebellen und so den Macker. Was ich dann darüber hinausgehend interessant fand, ist, dass er bis heute auch die Rechte an seinen Songs behält.
Mhm.
So, damit er entscheiden kann, was mit denen gemacht wird. Weil er zum Beispiel sagt, ein Lied wie Freiheit möchte nicht, dass das irgendwie für Werbung rausgegeben wird oder so. Deswegen behält er die Songrechte. Was
spannend.
Ich eigentlich sehr sympathisch finde. Bezüglich Erfolg. Über 12 Millionen Tonträgerverkäufe. Damit einer der erfolgreichsten Acts, deutschsprachigen Acts. 20 Studioalben, 5 Live-Alben. 7 Alben haben sich über 1 Million Mal verkauft, aber nicht so häufig, ne? Du hast Bochum mit über 3 Millionen verkauften Exemplaren. So viel sind es nicht.
Mensch, aber egal.
Ach Mensch, okay. Ja. 7 Alben von ihm auf Platz 1. Und was bei Westernhagen auch noch mit rein spielt, weil wir auch über Impact sprechen, er ist immer als sehr guter Live-Act bekannt gewesen. Und er war der erste deutschsprachige Act, der in den 90ern auf Stadiontournee gegangen ist.
Ach.
Vor Grönemeyer zum Beispiel. Und hat eben lange Zeit wirklich auch von seinen Live-Shows gelebt, war dafür bekannt, dass er sehr gute Live-Shows hatte. Was gerade in den 80ern dann ja gar nicht so selbstverständlich ist, weil Touren immer anstrengend ist und die Plattenverkäufe ja sehr gut in den 80ern waren und viele mit Konzerten vor allem die Platten ein bisschen bewerben wollen.
Ja, so hat sich ja gedreht.
Und er hat sich in den 80ern und 90ern eben auch immer on the road befunden, hat viele Konzerte gespielt.
Und weil Grönemeyer dann lustigerweise dann so ab 98 ist er ja da auch richtig steil gegangen und so und hat da auch keine Kosten und Mühen gescheut. Schiffsverkehr, Tour oder so, was so Bühnenequipment betrifft. Also das waren ja dann bombastische, riesige Touren.
Und Ende der 90er hat dann Westernhagen quasi seine großen Touren schon wieder eingestampft, hat gesagt, er hat keinen Bock mehr, ist ihm zu kommerziell und spielt seitdem quasi in Hallen und kleineren Locations, nicht mehr in so Fußballstadien. Hinsichtlich Image wahrscheinlich einer der erfolgreichsten Acts. Über die Jahre wird es halt immer ruhiger um ihn. Ich glaube, er hat auch nicht mehr die Lust,
Impact.
Sich
Oder Image, du hast jetzt Image gesagt.
Oh, Impact.
Ja.
Ich glaube, er hat nicht mehr die Lust, sich jetzt immer irgendwie in den Vordergrund zu drängen und irgendwie jedes Album unbedingt auf Platz 1 zu bringen und Rekorde zu brechen. Ich habe den Eindruck, dass er sich so ein bisschen quasi zurückzieht und das macht, worauf er Lust hat, ohne dass das jetzt irgendwie
fast 80.
Ja, der ist fast 80. Und er ist nicht mehr angewiesen auf großen kommerziellen Erfolg, sondern er macht jetzt alle paar Jahre etwas, versucht das in guter Qualität umzusetzen. Seit Mitte der 2000er auch nicht mehr, oder Mitte, Ende 2000er, nicht mehr bei Warner gesigned, sondern dann auf eigenem Label auch erst unterwegs. Mal schauen, was dann so sein nachhaltiger Impact sein wird. Was ich so ein bisschen finde, wofür er schon steht, ist in den 70ern, 80ern, vielleicht zusammen mit Grönemeyer und vielleicht noch mit Wolfgang Niedecken von BAP für so eine gewisse Form von deutschsprachiger Rockmusik aus NRW, die halt eben stadiontauglich war und eine gewisse Nähe zu einer Arbeiterklasse, eine gewisse Nähe zu einer Bodenständigkeit und linksorientierten Texten darstellt. Interessanterweise, es gibt auch über Literatur können wir gleich noch ganz kurz reden. Es gibt auch einen Artikel, wo tatsächlich dann BAP, Grönemeyer und Westernhagen nebeneinander gestellt werden. Also die drei Acts, die aus den 70ern kommen, dann so die Rockszene Nordrhein-Westfalens mitbestimmt haben.
Ich denke, Impact ist ja auch irgendwie so ein bisschen eine historische Einordnung.
Na klar. Und von uns auch ein bisschen gerätselt, geraten, passiert in Zukunft. Und
was ich halt ganz spannend finde, ist, wir hatten bei Led Zeppelin, Black Sabbath einen ganz ähnlichen Fall. Ich finde, dass Westernhagen ein Stück weit für etwas steht, was vielleicht ganz anders angefangen hat und er es eher so ein bisschen beendet. Und Grönemeyer wiederum etwas erfunden hat, was sozusagen eher dann so seine Früchte trägt. Also um es so ein bisschen zu beschreiben, also ich möchte Herrn Westernhagen wirklich nicht zu nahe treten, so, aber ich sehe ihn fast manchmal so ein bisschen in so einer Ted Harold, Peter Kraus, Ted Harold, ich bin ein Mann, oder ne, Peter Kraus, also wirklich so, also so 50er Jahre Rock'n'Roll, deutsche Rock'n'Roll-Liedersänger.
Interessanterweise ja auch, ne, als er 78 dann sagt, er macht Bluesrock.
Ja, ja.
Das ist ja damals schon Retro gewesen.
Genau. Und weil er da sozusagen eher sozusagen das nimmt und das eher so ein bisschen verfeinert und ein bisschen vertieft.
Perfektioniert.
So, aber es ist schon sozusagen sehr an der Oberfläche kratzend so. Und Grönemeyer ist ja genau sozusagen das Gegenteil, dass er quasi das nimmt, was Udo Lindenberg auch so, also Udo Lindenberg ist eher so ein bisschen eher so ein Universalgenie, weil der so ein bisschen beides verkörpert, so. Aber trotzdem nimmt einen Udo Lindenberg auch mit Daumen in den Wind quasi mit seinem Debütalbum auf diese Reise mit. Also er ist da sehr autobiografisch, auch, ne, hoch im Norden so, obwohl der ja nie aus dem Norden kam, aber. Und bei Grönemeyer ist es so, dass es ja sehr spannend ist, dass zum Beispiel irgendwie so die Fantastischen Vier oder so, den ja sehr, sehr, sehr doll loben.
Mhm.
Und also für viele Hip-Hopper ist der teilweise auch ein Vorbild, weil er halt diese Deepness hat, also weil er ja. sozusagen diese und das findet man im Hip-Hop auch. Hat, ja. diesen, sowohl diesen Wortwitz als auch diese Emotionalität. Ja. Und das ist für mich jetzt so eine kleine Anmerkung. Ich habe bei Danger Dan, das ist alles von der Kunstfreiheit entdeckt, bei den Liebesliedern von Danger Dan, was natürlich auch an der Darbietung am Klavier liegt, da finde ich teilweise die Ehrlichkeit und die Wahrhaftigkeit und die Tiefe von Grönemeyer wieder. Also wenn ich Liebeslieder von Danger Dan höre, habe ich Assoziationen, upsi, jetzt explodiere ich auch noch.
Oh je, dein Zucker, Daniel.
Habe ich Assoziationen zu Grönemeyer.
Okay, interessant.
In dem Kontext.
Interessant.
Und das ist so sein Impact auch.
Was bei Grönemeyer vielleicht darüber hinaus noch so ein Ding ist, was ich von Westernhagen nicht so sehr kenne, Grönemeyer hat ja auch sein eigenes Label, ne?
Ja.
Greenland Records.
Ja, ja, richtig, ja.
Und ich glaube, der fördert schon seit Jahren auch immer wieder junge Leute.
Ja.
Ne? Philipp Posell ist so seine vielleicht größte Entdeckung.
Und er hat natürlich auch hat 2001 sein politisches Bewusstsein entdeckt auf einer Rede, die Berliner Lektion am Renaissance-Theater hier.
Ja.
Wo er über das Reich der Mitte, wo er Heimat im Reich der Mitte, wo er über quasi darüber philosophiert, wie Deutschland sich quasi 11 Jahre nach der Wiedervereinigung, Ausrufezeichen, 2001, in welche Richtung es sich entwickeln soll.
Ja.
So, jetzt wissen wir es. Also wenn man sich das mit der heutigen Zeit vergleicht, was er damals sagt, ist es sehr spannend.
Ja.
Weil wir sagen, wie finden wir die Ideologie in diesem Land? Wie kommen wir zusammen? Und daraus hin, das war seine erste politische Rede, Ausrufezeichen.
Wann war das?
2001. Hat sich ja sozusagen mittlerweile ein fast schon politischer Akteur, Grönemeyer, auch parallel entwickelt.
Ja. Ne, wie gesagt, ich habe ihn das erste Mal 2008 beim G8-Gipfel gesehen.
Das ist eine sehr spannende Rede. Kann man sich bei Vimeo für 2,99 Euro streamen.
Ja, geht zu Vimeo.
Kann man das so
sagen? Ist das die ethisch bessere Plattform als YouTube? Also ich habe, als ich jetzt hier in der Vorbereitung quasi die alten Filmausschnitte von Westernhagen mir angeschaut habe, auch bei YouTube, da kommt man so schnell ins Doomscrolling mittlerweile rein. Das ist ja gruselig, was da teilweise verlinkt ist.
So.
Ist das bei Vimeo besser? Schreibt uns das in die Kommentare.
Ich muss jetzt mein Essen auswählen und du sagst jetzt was über Literatur. Also zu Grönemeyer ganz kurz. Also, oder es ist bei Westernhagen ja genau das Gleiche. Es gibt ein paar Biografien und das war's.
Ganz genau. Ist bei Westernhagen ähnlich. Das heißt quasi, so ein bisschen populärwissenschaftliche Sachen sind da. Was ich gelesen habe, was ich ganz gut fand, war von Friedrich Dönhoff, Marius Müller-Westernhagen, ein Porträt, was quasi autorisiert ist. Ist nicht so super dick, sind so, weiß ich nicht, 250, 200 Seiten oder so. Gut lesbar, gut geschrieben. Und ich habe mal geguckt wegen wissenschaftlicher Artikel. Es gibt ein paar einzelne Artikel, aber es gibt keine große wissenschaftliche Monographie, die sich mit Grönemeyer oder mit Westernhagen auseinandersetzt. Das heißt, hierbei wirklich vereinzelte Sachen. Wir verlinken euch ein bisschen was bei uns. Aber ansonsten, ja, wenn ihr da draußen selbst irgendwie vielleicht forscht zu deutschsprachiger Musik, schreibt doch mal ein Buch über einen von den beiden oder über beide oder über, keine Ahnung, deutsche Popmusik in den 80ern, wo die beiden drin auftauchen. Das gibt's wahrscheinlich, ne? In so Sachen, die zur Zeitgeschichte sind, da werden die immer mit auftauchen, wenn es um 80er Jahre geht. Aber schreibt doch mal eine Monographie über nur etwas bei Westernhagen.
Also es gibt bestimmt, wir sind jetzt auch nicht so deep gegangen, wir haben jetzt ewig gequatscht, ihr Lieben. Es gibt bestimmt den ein oder anderen Artikel, der das eine oder
Artikel gibt es. Artikel gibt es.
Bestimmt auch auf der einen oder anderen Aspentagung früher oder was weiß ich.
Aber nicht die großen Monographien.
Nein. Ich habe Hunger. Freunde, was soll ich nehmen? Soll ich den Shepherd's Pie nehmen oder klassisch Fish and Chips?
Du gehst in den Irish Pub. Klingt gut. Ja.
Tief im Westen! Ich kann das gar nicht so schön.
Shepherd's Pie oder Fish and Chips?
Ja, ich überlege noch.
Ich glaube, ich würde auf Shepherd's Pie gehen.
Ja, ist schon lecker.
Ist auch ein bisschen gesünder, nicht frittiert.
Und ein schönes Stout dazu.
Ja.
Ein Guinness.
So, ihr Lieben.
Ewig gequatscht. Ihr merkt, ich hab Durst.
Meine Stimme versagt auch langsam. Ich bin auch noch so ein bisschen am Kränkeln.
Gibt es irgendwas, was wir nicht gesagt haben? Nein. Man kann natürlich noch so viel sagen, aber hört einfach rein und habt Spaß mit diesen beiden großartigen Künstlern.
Ganz genau. Und das nächste Mal Anna und Maria.
Yes.
Und danach melden wir uns wieder.
Denke schon.
Macht's mal gut, ihr da draußen, und bis zum nächsten Mal.
Tschüss.
Dieser Podcast wird vermarktet durch die Podcastbude.